HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen Ihnen. Heute ist Dreikönig. An diesem Tag ziehen Kinder als Könige verkleidet von Haus zu Haus. Das ist ein frommes, uraltes Spiel. Wie wäre es aber, wenn Kinder nicht nur Könige spielen, sondern wirklich das Sagen hätten? Kinder an die Macht, sang einst Herbert Grönemeyer. Und in der Geschichte gab es das tatsächlich, Tage, an denen Kinder das Sagen hatten. Wir sprechen unter anderem darüber mit einem Brauchtumsforscher und wir fragen auch, wie sähe die Welt eigentlich aus, wenn Kinder das Sagen haben? Kinder an die Macht, mein Schwerpunkt am Sonntag, drei Könige hier in HR Info, Himmel und Erde. Sie ziehen von Tür zu Tür, singen und wünschen ein glückliches Jahr. Die Sternsinger, überall in Deutschland in diesen Tagen. Es ist eine alte Tradition, dieses Sternsingen, und inzwischen die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Auch in Fulda sind sie unterwegs.
Der Dom in Fulda ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Auf den Köpfen der Kinder und Jugendlichen funkeln goldene Papierkronen. Die bunten Gewänder sind mit glitzernden Borten bestickt. Weihbischof Karl-Heinz Dietz gestaltet das feierliche Pontifikalamt.
Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, ich grüße euch von Herzen und bin ganz überwältigt von diesem großartigen Anblick hier im Fuldaer Dom. Seid herzlich willkommen geheißen zu diesem Aussendungsgottesdienst. Die Weisen, die Sterndeuter, die heiligen drei Könige, sie haben den Stern gesehen und sind ihm gefolgt. Und der Stern hat sie zu Jesus geführt. Ihr helft den Menschen mit eurer Botschaft, eurem großartigen Dienst, den Stern zu sehen und ihm zu folgen.
In diesem Jahr gehen die Spenden nach Peru und die 12-jährige Martina aus Neuhof im Kreis Fulda weiß genau, warum.
Die Kinder in Peru, die haben eine Einschränkung, manche körperlich und manche geistig. Und da gibt es so ein Hilfshaus wie die Antonius-Stiftung bei uns in Fulda. Und ja, und da wird den Kindern geholfen und da muss man natürlich auch mit Geld unterstützen, weil die haben ja nicht endlos Geld. Da muss man sie unterstützen und dafür sammeln wir dieses Jahr Spenden.
Man merkt, Martina ist gut vorbereitet. Anders der 15-jährige Damian aus Nüstal im Kreis Fulda.
Gehen Sie in die Kirche, da ist Vorbereitung genug.
Sein 14 Jahre alter Freund Konstantin geht auch eher aus Gewohnheit mit.
Weil es halt schon immer gemacht wurde und deswegen weiter gepflegt werden muss, die Tradition.
Der 11-jährige Torge aus Reinhardshagen bei Kassel sieht Vorteile für beide Seiten.
Weil Kinder helfen und ich finde das eine tolle Sache. Und eigentlich ist es auch eine Win-Win-Situation, weil für uns fällt ja auch immer was aus. Zum Beispiel Schnucke und Süßigkeiten. Und ist eine tolle Sache.
Im vergangenen Jahr sind im Bistum Fulda mehr als 685.000 Euro für Kinder in Indien zusammengekommen. Bundesweit waren es fast 49 Millionen Euro, so viel wie nie zuvor.
Die Sternsinger sind unterwegs, Kinder spielen Könige, Petra Klostermann berichtete. HR Info Himmel und Erde, Kinder an die Macht, das ist unser kleines Sonntagsthema an Dreikönig, wo Kinder verkleidet als Könige durch die Straßen ziehen. Erstaunlicherweise gibt es neben den Dreikönigsumzügen eine andere kirchliche Tradition, die noch direkter diesen Gedanken durchspielt, Kinder an die Macht zu bringen. Und das muss uns jetzt Manfred Becker-Huberti, der Brauchtumsexperte aus Köln, erklären. Einen schönen guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Herr Becker-Huberti, es geht um die sogenannten Kinderbischöfe. Was hat es damit auf sich?
Kinderbischöfe oder Kinderäbte nannten sich Kinder, die nach einem Spiel gewählt wurden und dann als Bischöfe oder Äbte an den entsprechenden Schulen, an den bischöflichen Schulen oder an den Klosterschulen, an einem Tag dann residieren durften. Sie waren gekleidet wie Äbte oder Bischöfe und sie hatten dann auch Begleiter, die entsprechend ausstaffiert waren. Das Ganze ging in der Form, dass man sogar in die Kirche zog, dort einen Gottesdienst abhielt, der natürlich weit von dem entfernt war, was ein normaler Gottesdienst ist. Und dann anschließend war ein großes Fest geplant, bei dem man sich dann vergnügte und amüsierte. Das Ganze gehört in das System der Feste der umgekehrten Ordnung. Das sind die Feste um den Jahreswechsel herum, die im Übrigen bei uns in Karneval münden, also in die Fastnacht. Das sind Feste, wo der Kleine groß ist und der Große klein. Das findet sich bereits im Römischen, bei den Saturnalien, wo der Herr zum Sklave wird und der Sklave zum Herrn. Und das Ganze hat seine Anfänge im Orient, wo der ursprüngliche Gedanke herkommt.
Was ist denn eigentlich der Hintergrund für diese Umkehrung der Machtverhältnisse? Ist da was Ernstes dahinter oder ist das eigentlich nur Spiel und Mummenschanz?
Unsere Vorfahren haben nicht dadurch gelernt, dass sie Texte lesen konnten, weil das Lesen nicht weit verbreitet war. Man lernte durch Spielen und durch Vorspielen. Und in diesen Spielen steckte immer ein großes Stück Ernst. Und der Ernst dieses Spiels besteht darin, dass die Ordnung, die gilt gegenwärtig, die also in dieser Welt üblich ist, eine ist, die auch gekippt werden kann. Dass der Große entdecken muss, dass er wieder ganz klein wird und dass der Kleine entdecken muss, dass er auch groß sein kann.
Man hält im Grunde so ein bisschen so ein revolutionäres Bewusstsein aufrecht, dass eben die Verhältnisse sich umkehren können, haben Sie gesagt, Herr Becker-Huberti. Es gibt ja auch christliche Texte, wie zum Beispiel das Magnificat, wo es heißt, dass der Herr eben die Mächtigen vom Thron stürzt. Ist das dann christlich gesehen dann damit verquickt worden, diese Umsturzgedanken?
Ich glaube, dass das im Christentum genauso präsent ist wie in anderen Denkmustern. Die Richtung meint im Grunde genommen immer das Gleiche, dass das, was wir für groß halten, auch wieder in sich zusammenfallen kann. Der, der die Macht hat, kann die Macht immer verlieren. Und dementsprechend ist der Hinweis wichtig, dass man den Kleinen achtet, weil er der Große werden kann. Und der Große muss darauf achten, dass er nicht wieder zurückfällt und ein Kleiner ist. Es wird letztendlich jedem passieren, dass wir wieder zu dem zurückkehren, was wir sind, nämlich ein Stück Asche.
So ist das also mit dieser Tradition der Kinderbischöfe und Kinderäbte. Vielen Dank bis hierhin, Manfred Becker-Huberti. Wir sprechen noch ein bisschen weiter, und zwar über die Tradition des Dreikönigssingens selbst. Da ziehen ja die Kinder und Jugendlichen verkleidet durch die Straßen. Sie tragen Kronen und bunte Gewänder, klingeln an Haustüren, singen und segnen das Haus. Das ist diese fromme Tradition der Kinderkönige, die da durch die Straßen ziehen. Herr Becker-Huberti, wie kommt es zu dieser Tradition des Sternsingens?
Seit dem 13., 14. Jahrhundert gibt es diesen Brauch, dass um drei Könige herum, meistens am Dreikönigsabend, verkleidete Kinder umherziehen und auf die drei Könige hinweisen und auf die Art und Weise dann heischen. Das ist der alte Brauch, der mit bestimmten christlichen Festen verbunden war, bei dem die Kinder dann den Armen spielten, dem ein Geschenk zugesteckt wurde, damit er mitfeiern konnte. Und diese Kinder zogen dann von Haus zu Haus.
Wie muss man sich das vorstellen, Herr Becker-Huberti? War das im Mittelalter genauso wie heute, dass die Kinder auch von Haus zu Haus zogen, segneten und sangen? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Lieder dieser Zeit werden als Sternsinglieder bezeichnet. Also der Stern auf der Stange war einer, den man mit einem Gürtelchen bewegen konnte. Der drehte sich. Und dieser Brauch, der eben seit dem 13., 14. Jahrhundert üblich war, der wurde zunehmend missbraucht von irgendwelchen arbeitslosen Gesellen oder ähnlichen mehr, zum Teil auch wirklich von Armen, die auf diese Art und Weise versuchten, an Geld zu kommen. Und das war etwas, was der Obrigkeit natürlich missfiel. Und deshalb wurde in zunehmendem Maße dieser Brauch unterdrückt, der dann um 1800 herum völlig abgestorben war.
Also diese Tradition der Sternsinger ist dann eingeschlafen, beziehungsweise besser gesagt wurde sie verboten. Wann und wie kommt es dann zu einer Wiederbelebung?
Neu begründet wurde dieser Brauch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar scheint der Hintergrund der zu sein, dass man gemerkt hat, dass man auch als Armer, 54 waren die Leute noch ziemlich arm, anderen helfen kann. So entsteht im Erzbistum Köln die Partnerschaft mit dem Bistum Tokio. Dies scheint der Hintergrund dafür zu sein, dass Sternsinger braucht, um neu zu begründen, 1958, vom Kindermissionswerk und dem Bund Deutscher Katholischer Jugend gemeinsam, allerdings in einer anderen Form. Es ist ein Heischer Brauch, der nicht den Heischenden das einbringt, sondern sie heischen für andere, die selbst nicht heischen können und die in Not sind. Es ist der weltweit größte Brauch, der für Kinder sammelt, die selber in Not sind und sich nicht helfen können. Auf die Art und Weise sind rund 900 Millionen inzwischen zusammengekommen und angelegt worden für Kinder in der dritten Welt.
Die Sternsinger-Tradition, die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Manfred Becker-Huberti hat uns die Hintergründe dazu erläutert. Er ist Brauchtumsforscher in Köln und betreibt unter anderem die empfehlenswerte Internetseite brauchtum.de. Schönen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
HR Info. Himmel und Erde.
Der Dreikönigstag, also der Tag, an dem Kinder als Könige durch die Straßen ziehen. Eine alte Tradition ist das und ein frommes Spiel. Aber wie wäre es eigentlich, wenn Kinder tatsächlich die Macht hätten? Was wäre, wenn ich der König von Deutschland wäre oder die Bundeskanzlerin? Wir haben mal Kinder gefragt.
Dass die armen Leute nicht immer auf dem Boden sitzen müssen. Und dass es mehr Leute gibt, die fröhlich sind, als dass sie traurig sind.
Dass die Schule WLAN kriegt.
Ja, ich würde auch WLAN zur Schule hinzufügen, aber sonst eigentlich nichts.
Dann hätte ich gesagt, dass die Willemar-Schule in Sachsenhausen jetzt endlich mal umgebaut werden sollte und dass man dringend was fürs Klima tun muss.
Dass man nicht einfach hier den ganzen Müll einfach auf den Boden schmeißt.
Ich würde das ganze Müll hier aufräumen.
Und dass hier mehr Kinos sind.
Und dass man den armen Leuten auch ein bisschen Geld schenkt.
Also ich hätte die Miete geändert, weil es halt einfach zu viel für die Leute ist.
So Naturschutz, dass man nicht so viele Wale jagt oder Haie oder so, nur wegen der Flossen.
Was ich noch halt richtig, richtig blöd finde, weil manche Leute, die werfen ja einfach Plastik ins Wasser, dann fressen es halt die Fische und dann wird halt auch das Meer verschmutzt und dagegen hätte ich auch was unternommen.
Und ich finde blöd, dass alle Menschen so Zigaretten oder so auf den Boden schmeißen.
Also es soll hier sauberer werden.
Dass die Spanne zwischen reich und arm geringer wird, dass halt sozusagen mehr Menschen Mittelklasse sind als arm oder reich.
Momentan passt eigentlich alles. Bei mir gibt es nichts, was mich stört.
Kinder an die Macht und was sie dann ändern würden. Anna Vogel hat nachgefragt. Kinder ziehen heute als Könige verkleidet durch die Straßen. Das ist keine Revolution, sondern nur frommes Spiel. Grönemeyers Appell, Kinder an die Macht, bleibt auch am Dreikönigstag eine Utopie. Dass man Kinder wichtig nimmt, das ist geschichtlich gesehen eine recht junge Entwicklung. Die UN-Kinderrechtscharta wird 2019, also in diesem Jahr gerade mal 30 Jahre alt. Aber diese Entwicklung zugunsten der Rechte von Kindern, die hat durchaus mit dem Christentum zu tun, das ja ebenfalls jährlich ein Kind in den Mittelpunkt stellt, nämlich zu Weihnachten. Hubertus Lutherbach hat das erforscht. Er ist Professor für Christentums- und Kulturgeschichte an der Universität Duisburg-Essen und Autor des Buches Kinder und Christentum. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Lutherbach, Christen als Pioniere von Kinderrechtsbewusstsein, das klingt erstmal neu. Woran machen Sie es fest?
Ich mache es erst einmal fest an der Gesellschaft, die im Hintergrund des Christentums damals gestanden hat, die antike römisch-griechische Gesellschaft, wo die Kinder tatsächlich Randgestalten der Gesellschaft waren. Die Väter hatten sogar das Recht, ihre Kinder zu töten, zu verkaufen, zu versklaven oder zur Prostitution zu geben.
Und da hebt sich das Christentum ab und macht einen Akt des Widerstandes, ganz bewusst?
Das kann man sehr deutlich so sagen. Dieser Akt des Widerstandes ergibt sich aus unterschiedlichen biblischen Akzenten, beispielsweise und ganz grundlegend das Gebot der Nächstenliebe. Da waren die Kinder selbstverständlich drin einbezogen. Jeder Mensch ist Mensch, so könnte man das heute vielleicht salopp übersetzen. Dann aber auch Ideen wie, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, so wird Jesus in den Mund gelegt, das habt ihr auch mir getan. Das gilt natürlich dann auch für die Kinder, die in den antiken Gesellschaften am Rande der Gesellschaft standen. Und nicht zuletzt hat das Christentum ein verändertes Vaterbewusstsein im Vergleich zu den antiken heidnischen Gesellschaften aufgelegt. Während dort nämlich der Vater das Recht über das Leben und den Tod des Kindes hatte, haben die Christen sozusagen einen argumentativen Trick angewendet, indem sie gesagt haben, wir setzen nicht mehr auf den biologischen, auf den Blutsvater, sondern wir setzen auf Gott als den Vater. Mit der Konsequenz, dass nur noch ihm das Recht über Leben und Tod der Menschen und auch der Kinder zugesprochen wird. Er also sozusagen der Herr des Lebens ist, während alle anderen untereinander, auch eben die Kinder, Geschwister sind.
Wie hat sich das in der Geschichte ausgeprägt? Wie war das kulturprägend dann ganz konkret?
Das war in sehr unterschiedlicher Hinsicht prägend. Also Schutzrechte sind den Kindern zugesprochen worden. Kinder durften nicht mehr getötet werden. Das wäre ein Beispiel. Sie könnten aber auch den Umgang mit behinderten Kindern nehmen. Wenn Sie die großen Philosophen Aristoteles, Plato oder Sokrates nehmen, die haben sich also alle ausgesprochen für die Tötung behinderter Kinder. Das war im Christentum undenkbar. Es war vielmehr so, dass die Bischöfe, gerade diejenigen in der Gesellschaft, die nirgendwo Unterkunft fanden und Heime, wie wir das heute haben, einrichteten, gab es damals ja überhaupt nicht, die nahmen sie in den bischöflichen Haushalt auf. Ging sogar so weit, dass die Bischöfe dann in der Sonntagsmesse gefragt haben, wer kann dieses Kind aufnehmen? Und dann hat man innerhalb der christlichen Gemeindefamilie geschaut, wer eignet sich am ehesten dafür, dass diese Kinder aufgenommen werden.
Das sind konkrete Beispiele, wie eine bestimmte der Umwelt dann nicht entsprechende Einstellung zu Kindern tatsächlich das Verhalten prägte. Aber als dann 1989 die UN die Kinderrechtscharta verabschiedete, also vor 30 Jahren in diesem Jahr jährt sich das, da war die Kirche, die katholische Kirche namentlich auffällig untätig. Das passt dann wieder gar nicht ins Bild.
Ja, das kann man so nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, wen Sie meinen mit der katholischen Kirche. Also der Vatikan war jedenfalls das erste Land, kann man vielleicht sagen, was die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben hat. Und das hat auch, der Vatikan hatte dazu auch allen Grund, weil die Idee, überhaupt Kinder als Kinder wahrzunehmen, also auch eine christliche Idee ist, die im 15. Jahrhundert schon wurzelt, als sich Universitätsrektoren Kinder einfach angeschaut haben unter dem biblischen Stichwort, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Dann haben die gefragt, wie waren denn eigentlich die Kinder oder wie sind denn die Kinder und wie unterscheiden sie sich von den Erwachsenen? Und so ist man darauf gekommen, dass sich also Kinder signifikant unterscheiden in ihrem Verhalten, in ihrer Art die Welt zu sehen, von den Erwachsenen. Und das ist ein Impuls, den die Aufklärung aufgegriffen hat und ein Impuls, ohne die UN-Kinderrechtskonvention gar nicht zu verstehen ist. Insofern ist es richtig und folgerichtig, dass der Vatikan hier unterschrieben hat. Wenn man trotzdem da Kritik übt, müsste man sicher sagen, dass die Kirche immer dann an erster Stelle dabei war, wenn es um Kinderschutz ging, auch wenn es um Kinderbildung ging. Das hat die Kirche immer sehr gefördert. Also sie tut sich bis heute schwer noch damit, also an Kinderpartizipation wirklich zu denken und sie zu konkretisieren. Also wie kann das konkret gehen, dass Kinder in Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Da sind die Sternsinger ein schönes Beispiel dafür, wie man international Kinder vernetzen kann, wie man etwas für Kinderschutz und Kinderbildung tun kann und die Kinder tun es füreinander und dann auch noch also eine Aktion selber zu starten, sodass das Stichwort der UN-Kinderrechtskonvention eben die Kinderpartizipation auch hier ganz konkret erlebbar ist.
Kinder und Christentum, das ist eine Geschichte, die Hubertus Lutterbach erforscht hat für sein Buch Kinder und Christentum. Er ist Professor für Christentums- und Kulturgeschichte an der Universität Duisburg-Essen. Haben Sie vielen Dank für diese Einsichten.
Vielen Dank, Herr Hofmeister. Alles Gute Ihnen.
Herbert Grönemeyer fordert Kinder an die Macht und er setzt darauf, dass dann die Welt anders aussehen würde, dass viele Dinge besser laufen würden, wenn Kinder mehr zu sagen hätten. Solange Kinder nicht an der Macht sind, lässt sich das schwer überprüfen. Svenja Lüttke, Diplompsychologin und Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Familienberatung, ist dazu meine Gesprächspartnerin. Frau Lüttke, wäre die Welt besser, wenn Kinder die wichtigen Entscheidungen selbst treffen dürften?
Ich glaube, dass jeder Mensch, ob jung oder alt, jeden Tag täglich die Welt ein wenig besser machen könnte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es viele gute Beispiele gibt von Kindern, die den Mut hatten, in ihrem Rahmen Dinge zu verändern, in ihren Möglichkeiten zu schauen, was kann ich tatsächlich tun. Und da gibt es beispielsweise den kleinen Jungen in den USA, der dafür sorgt, dass weniger Waffen verkauft werden, weil sein Bruder erschossen worden ist, als er 6 Jahre alt war. Oder da gibt es das afrikanische Mädchen, das sich dafür einsetzt, dass es in ihrem Dorf keine Kinderehen mehr gibt. Und da gibt es vielleicht noch den deutschen Jungen, der einen Verein gründet, weil er gemobbt wurde. Und diese Kinder haben mit ihrem Mut und ihrer Ausdauer gezeigt, dass sie tatsächlich in dieser Welt etwas bewegen können. Und dazu gehören natürlich auch Erwachsene, die sie dabei unterstützen. Und ich glaube, diese Kombination, Eltern und Kinder gemeinsam, können in dieser Welt eine ganze Menge bewegen.
Ja, das sind beeindruckende Beispiele, Einzelbeispiele. Sie haben ja alltäglich in Ihrer Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis mit Kindern auch zu tun. Wie verhalten sich Kinder, wenn es darum geht, Entscheidungen auch für andere zu treffen zum Beispiel?
Ja, das kommt auf das Alter drauf an. Ne? Wenn ich so den 3-Jährigen da habe und ich sage, willst du mit mir deinen Schokoladenriegel teilen, dann bekomme ich ein ganz klares Nein. Der wird das auf jeden Fall negieren und sagen, nee, das teile ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Das heißt, wir müssen als Eltern den Kindern solche Dinge wie Teilen, das Miteinander, dass wir da auch etwas Gutes von haben, auch ein Stück weit beibringen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Kinder lernen, später auch zum Beispiel gerne zu teilen. Und da ist es immer an uns Eltern zu gucken, was möchte ich meinem Kind beibringen, was soll es vielleicht auch Gutes tun, was tun wir auch Gutes oder was können wir auch gemeinsam Gutes tun. Und dann beginnt man dieses Projekt zusammen.
Wir neigen ja manchmal dazu, Kinder ein bisschen zu idealisieren. Vielleicht neigen Sie selbst aus Ihrer praktischen Erfahrung nicht so dazu. Kinder können einerseits empathisch sein, fürsorglich, können mitfühlen, andererseits können sie aber auch gemein sein. Wie geht das eigentlich zusammen?
Ja, sie sind Kinder, so einfach ist das. Und Kinder müssen ihre Grenzen erst noch ausloten, auch noch kennenlernen. Und die haben eben das gesamte Repertoire an Freundlichkeit, aber auch ein Stück weit Fiesheit und Gemeinheit. Na, auch der 3-Jährige mit der Schaufel im Sandkasten, der wird gerne mal die Mädchen übergebraten, wenn es dazu neigt, diese Schaufel doch vielleicht auch haben zu wollen. Das sind ganz normale, natürliche, Eigenschaften, die diese Kinder haben. Und wir Eltern zeigen den Kindern dann, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und diese kindlichen Eigenschaften dürfen sich Kinder ein Stück weit bewahren, auch dieses kindliche Impulsive. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir gucken müssen, dass wir die Kinder erziehen, dass sie eben nicht andere hauen, wenn sie die Schaufel jetzt brauchen, sondern einfach mal darum bitten.
Können Sie sich Entscheidungen vorstellen, Frau Lüttke, bei denen wir Erwachsene unseren Kindern besser zuhören sollten?
Ich habe diese Frage als Erwachsene einfach mal an die Kinder weitergegeben, weil ich habe mir gedacht, ich kann das als Erwachsene ja gar nicht so richtig sagen. Da drücke ich denen ja eigentlich wieder das auf, was ich mir so vorstelle, was für die Kinder gut ist. Aber vielleicht wissen ja auch die Kinder mal ganz gut, was für sie gut ist. Und die Kinder, die ich gefragt habe, die haben gesagt, Erwachsene, sie würden sich von Erwachsenen wünschen, dass sie ihnen etwas besser zuhören im Alltag. Also ganz banale, einfache Dinge, dass wenn sie den Wunsch haben, beispielsweise Fußball zu spielen als Mädchen, dass Eltern nicht gleich das abbügeln, nee, komm, das ist doch nichts für dich und das ist doch viel zu ruppig und wie auch immer, sondern einfach mal nachfragen, warum möchtest du gern diesen Sport jetzt machen, so im Einzelnen. Oder meine Tochter sagte, ich sollte sie mal ernst nehmen und eben hatte ich schon wieder ein ganz schlechtes Gewissen, ich sollte meinen eigenen Becher mal als Coffee to go mitnehmen. Und das sind Dinge, da müssen wir genau hinschauen. Das ist die Zukunft unserer Kinder, das, was sie uns mitteilen, das, was sie sich wünschen, das, was sie für Menschen werden. Und deswegen ist, glaube ich, die Kombination zu schauen, was wünschen sich die Kinder, wo können wir Erwachsene sie dabei unterstützen, ihre Projekte, ihre Wünsche auch umzusetzen, das ist, glaube ich, ein tolles Team gemeinsam.
Svenja Lüttke, Diplompsychologin und Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Familienberatung. Dankeschön für diese Anregung.
Sehr gern.
HR Info, unser Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde lautet heute Kinder an die Macht. Herbert Grönemeyers gesungener Appell wird sicherlich eine Utopie bleiben, aber manchmal gelingt es Kindern, den Mächtigen richtig zuzusetzen und ihnen ins Gewissen zu reden.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden.
Greta Thunberg steht hinter einem Pult auf der großen Bühne der Weltklimakonferenz in Katowice. Mit ihren langen Zöpfen erinnert die 15-jährige Schwedin ein bisschen an Pippi Langstrumpf. Etwas nervös wandern ihre Augen durch den Saal, selbstsicher dagegen ihre Abrechnung mit den anwesenden Politikern. Sie wirft ihnen vor, nicht genug für den Klimaschutz zu tun, aus Angst davor, sich unbeliebt zu machen.
You are not mature enough. To tell it like it is.
Ihr seid nicht erwachsen genug, um zu sagen, wie es ist. Selbst diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich will Klimagerechtigkeit und einen lebenswerten Planeten. Gut 3 Minuten geht das so. Das Video der Rede wurde mittlerweile 1000-fach in den sozialen Netzwerken geteilt. Schwedische Medien nennen die Schülerin den Superstar der Klimakonferenz und vergleichen sie mit der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc. Greta sieht ihren Kampf für mehr Klimaschutz als eine Frage der Gerechtigkeit. Wir können die Krise nicht lösen, wenn wir sie nicht als solche behandeln. Die fossilen Brennstoffe müssen im Boden bleiben. Und wir müssen uns auf Gerechtigkeit konzentrieren. Wenn Lösungen in diesem System so schwer sind, dann sollten wir vielleicht das System ändern. In ihrem Twitter-Profil schreibt Greta, dass sie das Asperger-Syndrom hat. Das ist eine Form von Autismus. Seit sie 8 Jahre alt ist, beschäftigt sich Greta mit dem Klimaschutz. Mittlerweile isst sie kein Fleisch mehr und keine Milchprodukte und sie verzichtet aufs Fliegen, wie ihre Mutter. Die bekannte Opernsängerin fördert den Flügscam-Trend, dessen Anhänger schämen sich fürs Fliegen. Zur Weltklimakonferenz nach Polen ist Greta mit ihrem Vater gekommen, in einem Elektroauto. In schwedischen Medien wird spekuliert, dass nicht nur die Eltern Gretas Initiative fördern, sondern ein einflussreicher PR-Manager dahinter steckt. In dessen neu gegründeter Klimaschutzstiftung ist die 15-jährige Beraterin. Die Schülerin freut sich über die Aufmerksamkeit, die ihre Rede bei der Weltklimakonferenz erregt hat. Doch ihr Fazit des Treffens in Katowice fällt knapp aus. Dem schwedischen Radio sagte sie, es sei viel geredet worden, die Wirkung sei klein.
Det var väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad.
Auf Twitter schreibt sie, sobald Politiker, Medien und unsere Gesellschaft die Klimakrise als Krise behandeln, brauchen wir solche Konferenzen nicht mehr. Dann werden wir unsere Zeit dafür nutzen, Emissionen zu senken und unsere Gesellschaft nachhaltig zu machen. Dafür will Greta weiterkämpfen. Seit 4 Monaten schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um vor dem schwedischen Reichstag zu demonstrieren. Mittlerweile haben sich zehntausende Schüler weltweit angeschlossen, auch in Deutschland. Bis sich Schweden an das Klimaschutzabkommen von Paris hält, soll Gretas Schulstreik weitergehen, auch in den Ferien.
Ein Kind wird von den Mächtigen gehört, das war Björn Dahke. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt zum Sonntag 3 Könige. Heute hatten wir das Thema Kinder an die Macht. Und wenn Sie heute 3 Könige auf den Straßen treffen, dann seien Sie freundlich zu ihnen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist kein leichter Job, bei der Kälte von Haus zu Haus zu gehen und immer fröhlich zu singen. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Einen schönen Sonntag.